Ja, ich möchte uns jetzt noch einen Text vorlesen, der uns auf die Predigt so ein bisschen hinführt. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Das sind die Seligpreisungen aus Matthäus 5, Abvers 3. Glücklich die, die wissen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Glücklich die, die trauern, denn Gott wird sie trösten. Glücklich die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich die mit Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Glücklich die mit Hunger und Durst nach Gerechtigkeit dürsten und hungern, denn Gott macht sie satt. Glücklich die Barmherzigen, denn ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht, denn sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun, denn sie gehören dem Himmelreich an. Wie glücklich seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet ein großer Lohn auf euch, denn genauso haben sie vor euch schon die Propheten verfolgt. Ja, nehmt gerne Platz. Ich möchte noch einmal für die Predigt mit uns beten. Herr, wir bitten dich, dass du uns genau diese Haltung vor dir heute Morgen schenkst, nicht nur heute Morgen, sondern auch ganz grundsätzlich in unserem Leben, dass wir unsere geistliche Armut vor dir anerkennen und uns von dir beschenken lassen, dass wir über unsere Sünde trauern und uns darüber freuen, dass du sie uns vergibst und dass wir bereit sind, dir auch zu folgen, auch wenn wir dafür Leid auf uns nehmen müssen, dass wir erkennen, unser Lohn im Himmel ist gewiss, wir werden eines Tages bei dir sein und das wird alles aufwiegen, was wir auch in dieser Zeit an Leid und auch an Schwierigkeiten erlebt haben. Bitte sei du bei uns heute Morgen und stärke du unseren Glauben durch dein gutes Wort. Amen. War von euch schon mal jemand bei Dialog im Dunkeln oder wer kennt Dialog im Dunkeln in Hamburg? Okay, ein paar, ja, nicht so viele. Also Dialog im Dunkeln, das ist so ein, das kann man im Dialoghaus in der Hafen City machen und man taucht da für eine gewisse Zeit in absolute Dunkelheit ein. Also man sieht gar nichts und man durchlebt auf einer Tour verschiedene Alltagssituationen, jedoch ohne dass man etwas sehen kann. Man wird dabei geführt von einem Blinden, der sich quasi in dieser Welt auskennt. Und man tut das, also eine Erfahrung, um mal für eine gewisse Zeit am eigenen Leib zu erfahren, wie fühlt es sich eigentlich an, blind zu sein. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gemacht und fand das eine sehr faszinierende Erfahrung. Und wenn ihr da mal wart oder euch das so ein bisschen vorstellen könnt, dann wisst ihr vielleicht, wie das Leben für Bartimäus gewesen sein muss. In unserer heutigen Bibelgeschichte geht es um den blinden Bartimäus und darum, wie eine Begegnung mit Jesus sein Leben verändert. Ihr könnt den Bibeltext gerne mitverfolgen. Wir haben diese Markus-Hefte ausliegen. Nehmt euch gerne so ein Heft. Wenn ihr schon mal eins hattet und da das wieder mitgebracht habt, könnt ihr immer mit reinschreiben oder Sachen unterstreichen. Also die sind wirklich für euren persönlichen Gebrauch gedacht. Nehmt sie gerne mit und lest darin unter der Woche das nochmal weiter. Und wir sind auf Seite 33 und bei der Bibelstelle Markus Kapitel 10, Abvers 46. Und ich möchte uns jetzt diese Geschichte einmal nacherzählen und ihr könnt sie in den Bibeln mitverfolgen. Jesus befindet sich gerade auf dem Weg nach Jerusalem. Das Passafest steht kurz bevor. Das heißt, im ganzen Land sind Pilger unterwegs, die sich auf den Weg gemacht haben zur heiligen Stadt Jerusalem und ziehen nach Jerusalem hinauf. Die Stadt Jericho, das ist ungefähr 25 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, ist so die letzte größere Stadt, die letzte größere Station, wenn man von Norden kommt, auf dem Weg nach Jerusalem. Und die Jünger und Jesus sind durch Jericho hindurchgekommen und verlassen dann die Stadt wieder und treffen dann am Wegesrand auf einen blinden Bettler. Und zwar auf Bartimäus, den Sohn von Timäus. Weil er blind war, konnte Bartimäus selber keiner Arbeit nachgehen und war zu einem Leben in Finsternis, in Dunkelheit und vor allem auch in Armut verdammt. Ihm blieb nichts anderes übrig, als zu betteln, und er war angewiesen auf das Mitleid und die Almosen von anderen Menschen, von seinen Mitmenschen. In Johannes 9 haben wir auch eine Begegnung zwischen Jesus und seinen Jüngern und einem Blindgeborenen. Und dort wird die Frage an Jesus herangetragen, die sehr viel darüber offenbart, wie damals über Blinde gedacht wurde. Nämlich Jesus wurde da gefragt: Rabbi, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Jesus klärt sie dann daraufhin auf, dass er selber noch seine Eltern schuld daran sind, dass er blind war. Und daran sehen wir aber, wie Menschen damals gedacht haben über Blindheit. Und man hat gedacht, ja, wenn jemand blind ist, dann muss er wohl selber oder seine Eltern irgendwas Schlimmes gemacht haben. Das heißt, Blinde gehörten oft zu den Ausgestoßenen, zu den Randständigen der Gesellschaft und wurden aufgrund ihrer Blindheit und ihrer Armut in eine Schublade gesteckt. Und damals gab es nicht sowas wie Dialog im Dunkeln, wo man Verständigung schaffen möchte für diese Einschränkung, sondern Blinde wurden ausgegrenzt. Aber Bartimäus macht das Beste aus seiner Situation. Er hat sich in diesem Moment einen sehr guten Platz ausgesucht, da wo viele Pilger unterwegs waren, wo viele Pilger vorbeikamen und er auf viele Almosen hoffen konnte. Dann hört er, dass Jesus vorbeikommt. Und er wusste sofort, das ist wahrscheinlich meine einzige Chance, wiedersehen zu können. Wir wissen nicht davon, wie Bartimäus von Jesus erfahren hat, aber der Name Jesu und was er tun konnte, war zu der Zeit in aller Munde. Die Pilger haben auf dem Weg wahrscheinlich auch über Jesus gesprochen, was über ihn gesagt wird, was über ihn berichtet wird, was Jesus getan hat. Und so hat Bartimäus sich sein eigenes Bild von Jesus gemacht und ruft dann nach ihm, als Jesus vorbeikommt. Und dieser Ruf zeigt, dass er tatsächlich verstanden hat, wer Jesus ist und was er von ihm erwarten kann. Und er ruft: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sohn Davids, das ist ein Titel, ein messianischer Titel, ein Königstitel. Im Alten Testament wurde prophezeit, dass eines Tages ein Nachkomme Davids seine Thronfolge antreten würde. David war der bedeutendste König im Alten Testament. Und dieser Thronfolger, dieser Sohn Davids, würde ein ewiges Reich des Friedens bringen. Ich habe mal eine Prophezeiung mitgebracht aus dem Buch Jeremia, Kapitel 23, Vers 5 und 6. Da lesen wir: Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe, da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Und Gerechtigkeit ist im alttestamentlichen Kontext nicht nur als juristische Gerechtigkeit zu verstehen, sondern Gerechtigkeit bedeutet dort auch, dass Armen geholfen wird, dass Waisen und Witwen geholfen wird und ihnen Barmherzigkeit geschenkt wird. Und das würde dieser König, dieser Sohn Davids bringen. Bartimäus hat also erkannt, Jesus ist der verheißene Messias, der König, der kommen soll, um sein Volk zu retten und Menschen wie ihm zu helfen. Und dass Jesus hier beschrieben wird, oder der Messias, als jemand, der Rettung bringt und dessen Königsherrschaft eine Gerechtigkeit bringt, das ist nicht nur auch geistlich zu verstehen, so Vergebung der Sünden. Jesus ist nicht nur für die Vergebung der Sünden gekommen, das sehen wir hier, sondern seine Rettung ist ganzheitlich. Das sehen wir an den vielen Wundern und Taten der Barmherzigkeit, die Jesus gewirkt hat, wo er Menschen frei gemacht hat, wo er Menschen gesund gemacht hat und ihnen geholfen hat. Und Bartimäus hat noch etwas ganz anderes Wichtiges verstanden, nämlich, dass er angewiesen ist auf dieses Erbarmen dieses Königs. Er sagt: Hab Erbarmen mit mir. Es ist interessant, die Mitreisenden von Jesus, die hatten wenig Erbarmen mit diesem armen, blinden Mann. Sie versuchen, ihn zum Schweigen zu bringen und sehen sein Rufen eher als eine unnötige Störung und eine Unterbrechung ihrer Reise und wollen ihn so ein bisschen wegdrücken. Aber Bartimäus lässt sich nicht so leicht abwimmeln, sondern er schreit nun umso lauter und wiederholt seinen Ruf und seine Bitte mit noch größerer Lautstärke, um Jesu Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und er ruft noch einmal: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Reaktion von Jesus ist erstaunlich und bemerkenswert, aber eigentlich auch so, wie wir es von Jesus, wenn wir ihn in den Evangelien kennengelernt haben, erwarten würden. Er bleibt tatsächlich stehen und lässt diesen blinden Mann zu sich rufen. Das ist bemerkenswert, weil Jesus, wir haben das letzte Woche schon gehört, Jesus geht quasi schnurstracks nach Jerusalem. Er hat ein Ziel, er will nach Jerusalem kommen, er weiß, was dort auf ihn wartet. Er weiß, dass das Leiden auf ihn wartet und dass er übergeben wird in die Hände von den Römern und von seinem eigenen Volk verraten wird und dass er ausgepeitscht werden wird, verspottet wird, all das weiß er. Und er geht trotzdem zu diesem Ort und er muss bedrückt sein von diesem Leid, was ihn erwartet. Und trotzdem nimmt er sich zu diesem Zeitpunkt Zeit für diesen einen blinden, armen Bettler und hält an. Er zeigt hier sein Hirtenherz. Er sieht das eine verlorene Schaf. Und hier sehen wir die Barmherzigkeit Jesu ganz praktisch und seine dienende Demut, von der wir auch letzte Woche schon gehört haben. Niemand ist zu gering. Niemand ist zu unwichtig, dass Jesus ihm nicht seine Barmherzigkeit erweisen würde. Und was für eine Demut von Jesus. Gott in Menschengestalt kümmert sich um die Geringsten der Geringen und dient ihnen. Ich habe mal eine Geschichte von Adolf Hitler gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Und zwar soll es so gewesen sein, dass Adolf Hitler in einem Zug gefahren ist und dann, und das sollte eigentlich nicht passieren, kam auf dem gegenüberliegenden Gleis ein Zug mit Soldaten, die im Krieg gekämpft haben, die verwundet waren, die abgemagert waren, die ausgehungert waren, seine eigenen Soldaten, die quasi für ihn gekämpft haben. Und Adolf Hitler soll einfach diese Jalousie hochgemacht haben in seinem Zug, weil er nichts mit diesen Menschen zu tun haben wollte, weil er sich abgrenzen wollte davon. Und das ist so anders, wie Jesus hier ist. Er sieht dieses Leid und er geht zu diesen Menschen hin. Und das ist die Art von König, die Jesus ist. Er hat nicht nur darüber gepredigt, die Geringsten willkommen zu heißen, das haben wir ein paar Kapitel vorher gehört, und ihnen zu dienen, sondern er hat es auch selber gelebt. Er hat es selber gelebt und geht oder lässt diesen Mann zu sich rufen, um ihm zu helfen. Und wenn uns das nicht dazu bringt, Jesus zu folgen, was dann? Wenn uns das nicht dazu bringt, Jesus anziehend zu finden, dann weiß ich nicht, was das bei uns bewirken soll. Als Bartimäus erfährt, dass Jesus ihn ruft, lässt er sich das nicht zweimal sagen. Ohne zu zögern, lesen wir, springt er auf, wirft seinen Umhang ab und rennt zu Jesus, oder er kommt zu Jesus. Und das ist interessant, dass er seinen Umhang wegwirft. Also das ist quasi das Einzige, was er wahrscheinlich hatte. Das ist seine Bettlerausrüstung, wenn man so will. Das brauchte man, um zu betteln. Und das war auch das Einzige, wenn man das im Alten Testament liest, was man einem armen Menschen nicht nehmen sollte. Selbst wenn er quasi Schulden hatte, dann musste man ihm immer seinen Umhang lassen. Und das brauchte er, um sich selber in der Nacht vor der Kälte zu schützen. Und dass er das jetzt zurücklässt, das ist wie wenn ein Fischer sein Fischernetz zurücklässt. Die Bettler haben zu der Zeit das so gemacht, dass sie dann diesen Umhang vor sich ausgelegt haben und darin dann die Almosen gesammelt haben. Und die Frage ist, warum lässt er das zurück? Warum schmeißt er seinen Umhang weg oder lässt ihn da liegen? Ich denke, weil er davon ausgeht, dass er ihn von diesem Zeitpunkt an nicht mehr brauchen wird. Weil er fest davon überzeugt ist, wenn ich zu Jesus komme, dann wird alles anders. Ich werde jetzt kein blinder Bettler mehr sein, denn Jesus wird mir helfen. Wahrscheinlich war es wirklich das einzige Hab und Gut, was er hatte, und er ist bereit, es zurückzulassen. Und das steht ganz stark im Gegensatz zu dem reichen Jüngling, der so ein Kontrastbild zu Bartimäus darstellt, der reich war, der viele Güter hatte, der so wohlhabend war und nicht etwas davon zurücklassen konnte und wollte, um zu Jesus zu kommen. Und als Bartimäus dann bei Jesus ankommt, fragt Jesus ihn: Was möchtest du von mir? Was möchtest du, was ich für dich tue? Und auch das ist interessant, weil es genau die gleiche Frage ist, die Jesus im Text vorher, in Markus 10, in den Versen davor, Jakobus und Johannes gestellt hat. Und die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Die einen bitten, also Johannes und Jakobus bitten um Ruhm und um Anerkennung. Sie wollen zu Jesu Linken und zu Jesu Rechten sitzen. Und Bartimäus bittet um Barmherzigkeit. Er bittet um Barmherzigkeit. Und vielleicht klingt das auch so ein bisschen nach einer komischen Frage, weil man denkt ja, okay, es ist ja irgendwie offensichtlich, was ein blinder Mann von Jesus möchte. Aber so offensichtlich ist es nicht. Warum hat Bartimäus nach Jesus gerufen? Wollte er ein Almosen von ihm? Wollte er ihm eine Frage stellen? Und Jesus stellt diese Frage, was möchtest du von mir, absichtlich. Er möchte sehen, wie viel Bartimäus ihm zutraut. Und Bartimäus möchte nur eine Sache, er möchte sehen können. Und durch diese Antwort zeigt er, wie viel er Jesus zutraut. Er zeigt sein Glauben in Jesus als einen mächtigen und barmherzigen Heiland. Die Frage ist, was traust du Jesus zu? Was zeigen deine Bitten an Jesus darüber, wie viel du Jesus zutraust? Auf diesen Glauben nimmt Jesus dann Bezug. Er sagt zu Bartimäus, dein Glaube hat dich gerettet, beziehungsweise geheilt. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Und im gleichen Augenblick konnte Bartimäus sehen, und dann lesen wir, und er folgte Jesus auf dem Weg. Ich finde das eine wunderbare Geschichte, die ja wirklich, aus der sich wirklich einiges herausarbeiten lässt für unser Leben im Glauben und auch in der Nachfolge. Und wir möchten ja zwei Dinge herausarbeiten, und wir schauen zuerst einmal darauf, was wir hier über Jesus lernen. Nämlich Jesus ist der barmherzige König. Jesus ist der barmherzige König. Jesus hat ein Herz für die Armen, die Schwachen, die Ausgeschlossenen und die Hilflosen. Er übergeht sie nicht, er lässt sie nicht links liegen, sondern er nimmt sich Zeit für sie. Er schenkt ihnen Beachtung und er hilft ihnen in ihrer Not. Und so ist Jesus. Und so ist Gott der Vater. Denn Jesus ist ja die perfekte Verkörperung davon, wie Gott ist. Jesus ist ein Abbild des Vaters. Ich weiß nicht, was du für ein Gottesbild hast, wie du dir Gott vorstellst. Aber wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Und hier siehst du, wie Jesus ist und wie damit auch der Vater ist. Ein Gott voller Barmherzigkeit. Ein Gott mit einem Herz für Schwache, die sich nicht selber helfen können. Und diese Geschichte macht auf wunderbare Weise deutlich, wozu Jesus gekommen ist, nämlich um denen Barmherzigkeit zu erweisen, die sich in ihrer Armut selber nicht helfen können. Und vielleicht denken wir, dass Gott mit unserer Schwäche nichts anfangen kann und nichts für uns übrig hat, wenn wir schwach sind. Und es interessiert ihn auch nicht, dass wir leiden oder dass wir Schwierigkeiten haben. Aber wie sehr täuschen wir uns, wenn wir so über Gott denken? Es ist gerade unsere Schwäche und unsere Hilflosigkeit, die Jesu Barmherzigkeit anzieht und uns seine fürsorgliche Liebe erfahren lässt. Diese Geschichte ist deshalb eine wunderbare Veranschaulichung des Evangeliums. Wir haben gar nichts zu bringen, aber Gott hilft uns dennoch. Nicht, weil wir etwas vorweisen können oder etwas haben, sondern allein aufgrund seiner Barmherzigkeit. Wir sind eigentlich wie dieser blinde Bartimäus. Arm und blind in unseren Sünden. Und nur weil Jesus seine Macht an uns erweist, werden wir aus unserer hoffnungslosen Situation gerettet. Luthers letzte Worte, bevor er gestorben ist, und das finde ich sehr bewegend, er hat noch auf einen Zettel geschrieben, hat er geschrieben, wir sind Bettler, das ist wahr. Das hat Martin Luther gesagt, nachdem er tausende Seiten über Gott geschrieben hat und ganz viel über Gott erkannt hat und seine ein berühmter Mann zu seinen Lebzeiten schon war. Und er sagt trotzdem, wir sind Bettler vor Gott. Das ist wahr. Es sind nicht die, die reich bei sich selbst sind und sich selber stark fühlen, denen Gott begegnet und ihnen seine Gnade schenkt, sondern die, die sich ihrer eigenen Armut und Schwachheit bewusst sind und deshalb Jesus um seine Barmherzigkeit bitten. Wir haben das vorhin in diesen Seligpreisungen gehört. Selig sind die geistlich Armen. Denn ihrer ist das Himmelreich. Das ist die allererste Seligpreisung. In Joel 3, Vers 5 lesen wir über Gottes Königreich, das in Jesus anbricht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder. Und die Geschichte von Bartimäus zeigt das auf sehr eindrückliche Weise. Egal wie arm, egal wie blind, egal wie hilflos, wenn du den Namen Jesu anrufst, wird er dich retten. Denn er ist der barmherzige König. Das lernen wir über Jesus in diesem Text, aber wir lernen auch etwas darüber, was es heißt, diesem König zu folgen. Ich habe es schon letzte Woche gesagt, dass uns Bartimäus als ein Vorbild im Glauben und in der Nachfolge dient. Wir sehen also zweitens, Bartimäus ist der vorbildhafte Jünger. Und das ist an sich schon eigentlich fast ironisch. Versuch dir nochmal vor deinem geistigen Auge die Personen vorzustellen, von denen wir in den letzten Wochen gehört haben. Also da ist der reiche Jüngling, gut gekleidet, Theologisches Vorwissen, materiell gut gestellt, moralisch anständig, rhetorisch geschliffen, wirft sich vor Jesus nieder. Das scheint doch ein guter Kandidat zu sein für ein Vorbild. Und dann sind da die Jünger Jesu, besonders vielleicht Johannes und Jakobus, die im Jüngerkreis ja eine besondere Beziehung zu Jesus hatten. Sie waren seit langer Zeit mit Jesus unterwegs und in seinem persönlichen Umfeld. Sie waren dabei, als Jesus besondere Wunder getan hat. Johannes und Jakobus waren sogar dabei, als sie auf dem Berg der Verklärung waren und Jesu in seiner Herrlichkeit gesehen haben. Sie hatten immer wieder Privatunterricht bei Jesus und haben doch mal extra Einheiten von ihm gehört. Sie waren bei vielen Wundern dabei und haben sogar selber Wunder tun können. Wenn nicht sie, wer denn bitte dann? Wenn sie nicht Vorbilder sind, wer denn dann? Und dann ist da Bartimäus, ein Blinder, ein arbeitsloser Bettler, ein Sozialhilfeempfänger, jemand, dessen Gegenwart als störend empfunden wird und den man, wenn er auf sich aufmerksam macht, man ihn am liebsten links liegen lassen würde. Von allen, die wir kennengelernt haben, ist Bartimäus der am unwahrscheinlichsten Kandidat. Aus unserer Sicht, aber nicht aus Gottes Sicht. Und wisst ihr, woran mich das erinnert? Es erinnert mich so ein bisschen an die Königsberufung in 1. Samuel. Erst Saul, ein großer, schöner, starker Mann. Und dann soll es einer aus dem Haus Isais sein. Bestimmt Eliab, der Älteste und Stärkste. Oder der Zweite oder der Dritte oder der Vierte. Nein, nein und wieder nein. Sondern David, der Kleinste und Unbedeutendste. Der soll es sein aus Gottes Sicht. Denn Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern er sieht das Herz an. Oder es erinnert mich auch an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, die auch sich abspielt auf der Straße zwischen Jericho und Jerusalem, wo es einen armen Mann gibt, der unter die Räuber fällt. Und die Frage ist, wer hilft diesem armen Mann? Und es kommt ein Priester und wir denken, ja, der hilft ihm bestimmt. Nein. Und es kommt ein Levit und auch der hilft ihm nicht. Sondern wer hilft ihm? Der, von dem man es am allerwenigsten erwartet hätte, der verachtete und verhasste Samariter. Und den, sagt Jesus, den sollen wir uns zum Vorbild nehmen. Seht ihr, es kommt nicht auf all die Äußerlichkeiten an, wenn es darum geht, Jesus zu folgen, sondern es geht um unser Herz und unsere tatsächliche Bereitschaft, Jesus zu folgen. Es ist erstaunlich, aber es ist tatsächlich Bartimäus, der uns ein Vorbild im Glauben ist und uns zeigt, worauf es Gott ankommt. Bilden wir uns nichts ein auf unsere soziale Stellung, auf unseren materiellen Reichtum, auf unsere körperliche Stärke, auf unsere Bildung, auf unsere Fähigkeiten, auf unseren moralischen Anstand, selbst auf unser theologisches Vorwissen oder unsere lange Laufbahn als Christen. Wenn wir nicht als arme Bettler kommen, können wir nichts von Gott empfangen. Das, worauf es ankommt, ist unsere geistliche Armut vor Gott. Und unsere Anerkenntnis, dass wir seine Hilfe brauchen und unsere Bereitschaft, ihn um Barmherzigkeit zu bitten. Und darin ist uns Bartimäus ein leuchtendes Vorbild. Obwohl er physisch blind war, konnte er all das mit seinen geistlichen Augen sehr klar sehen. Aber Bartimäus ist uns dann auch ein Vorbild in seiner Antwort auf diese erfahrene Barmherzigkeit. Ganz am Ende unseres Abschnitts lesen wir, dass nachdem Jesus ihn geheilt hatte, Bartimäus Jesus auf dem Weg folgte. Und wie letzte Woche schon gesagt, bedeutet Jesus auf dem Weg nachfolgen mehr als sich einer Reisegruppe anzuschließen, die zufällig denselben Weg geht. Bartimäus wird in diesem Moment ein Anhänger, ein Jünger Jesu, der von nun an zu ihm gehört und seine Lehre annimmt und ihr folgt. Wir sehen hier also, dass Nachfolge, Jüngerschaft, die dankbare Antwort auf Jesu Barmherzigkeit ist. Dieser Mann hatte erfahren, wie Jesus sich seiner Not angenommen hat und ihm geholfen hat, und dafür war er Jesus von Herzen dankbar. Und er wollte nun bei Jesus sein, ihm dienen, ihm folgen, den Weg des Kreuzes, den Weg der dienenden Demut auf sich nehmen. Alles war er von diesem Zeitpunkt bereit, für seinen Retter zu tun. Und für uns ist es wichtig, sich diesen Antwortcharakter der Nachfolge uns daran zu erinnern. Manchmal scheinen wir das zu vergessen, was Jesus auch für uns getan hat. Und dann ist es mit unserer Dankbarkeit und unserer Bereitschaft, Jesus zu folgen, dahin. Aber denke daran, wenn du Gottes Gnade erfahren hast, dann ist dir ein viel größeres Wunder geschehen, als an Bartimäus. Dass Gott dir deine Sünden vergeben hat, ist größer als eine körperliche Heilung. Und dass Gott dir deine geistlichen Augen geöffnet hat, ist mehr, als er für Bartimäus getan hat. Und wenn du dir wünschst, Jesus mit deinem Leben nachzufolgen, so wie wir das vorhin auch gesungen haben, ein Leben für Gott, das soll unser Leben sein. Dann denk nicht zuerst an all das, was du tun solltest, sondern denk an das, erinnere dich an das, was Gott für dich getan hat. Jesus Christus hat am Kreuz sein Leben für dich gelassen. An deiner Stelle ist er für dich gestorben, um deine Sünden auszutilgen und sie dir zu vergeben. Es ist diese Liebe und die Barmherzigkeit, die Dankbarkeit in uns weckt und uns befähigt, so wie Bartimäus Jesus, auf seinem Weg zu folgen. Das also können wir aus dieser Geschichte mitnehmen. Einmal, Jesus ist der barmherzige König. Und dann auch, lasst uns ihm folgen, wie Bartimäus es getan hat. Wir wollen jetzt die verändernde Kraft dieser wunderbaren Gnade Gottes in dem Lied Amazing Grace besingen. Denn auch wir, wie es in diesem Lied heißt, waren einst verloren und wurden von Jesus gefunden. Und auch wir waren einst blind, aber können nun sehen, dank dieser wunderbaren Gnade Gottes. Ich bete noch mit uns und dann stehen wir auf und singen gemeinsam von dieser wunderbaren Gnade. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du ein so barmherziger König bist. Deine Barmherzigkeit und deine Gnade, ja, ist manchmal kaum zu fassen. Danke, dass deine Liebe keine Grenzen kennt, dass du jeden Einzelnen siehst in seiner Not und in seinem Leid und dass du davon bewegt bist, dass du dich nicht abwendest, sondern dass du zu uns kommst in unserem Leid, vor allem in unserer Sünde und dich unserem Sündenproblem annimmst und das von uns nimmst, indem du am Kreuz stirbst. Du hast dich selbst erniedrigt, um uns zu dienen. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich wunderbar. Und wir bitten dich, dass wir erneut über diese wunderbare Gnade staunen und dass wir so wie Bartimäus bereit sind, dir zu folgen, was auch immer es kostet. Denn du bist unser Retter geworden und du hast uns das Leben neu geschenkt. Unser Leben soll von nun an dir gehören und wir wollen dir folgen und dir dienen. Amen.